Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Na klar, ganz herzlich willkommen. Plus 1 ist frisch desinfiziert. Alle Beteiligten sind frisch getestet und ich kann Ihnen sagen, alle, die hier an dieser Show mitwirken, sind positive, lebensbejahende, optimistische Charaktere. So gesehen können Sie sich auf die volle Packung Plus 1 hier heute gefasst machen. Mein Lieblingsgast heißt Arne Treves. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir wohnen ganz in der Nähe. Unsere Kinder spielen zusammen. Wenn was los ist in der Nachbarschaft, dann treffen wir uns immer. So, deine Familie und meine Familie sind, würde ich sagen, aneinander gewöhnt. Es wird sich, na klar, unterhalten, wenn wir zusammentreffen. Und doch habe ich es irgendwie geschafft, mir noch nie die Frage zu stellen, wovon lebt eigentlich Arne? Wo kommt der Mann her? Was ist seine Geschichte? Und das könnte daran liegen, dass du um deine Person jetzt auch nicht so viel Gewese machst. Also, ja, ich kann dir sagen, wenn ich deine Geschichte hätte, würde ich unentwegt mit den Flügeln schlagen. Und das mache ich ja sogar, ohne für die Vereinten Nationen tätig gewesen zu sein, ohne deinen Jura-Hintergrund, ohne deine ungewöhnliche Herkunft und ohne, dass ich die Geschichte mit der Vogelspinne erlebt hätte. Aber eins nach dem anderen. Ich werde mir Mühe geben, das alles hier in der Kürze der Zeit aus dir rauszukriegen. Meine Damen und Herren, heute zu Gast bei Plus 1, der Musiker, Menschenrechtsanwalt und Gynäkologensohn Arne Treves. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und natürlich gibt es in dieser Woche auch wieder eine Geschichte, für die wir uns Zeit nehmen wollen. Eine Gänsehaut kann ich hier überhaupt nicht ausschließen. Es geht um Heike Bars, um Fußball, um Erfolge, große Leidenschaften, kurz alles Sachen, die Arne als Hertha-Fan vielleicht gar nicht so kennt.
Das fängt schon an, ja?
Ja, das geht schon los. Aber es geht natürlich auch um Niederlagen. Heike aus Sachsen steht im Mittelpunkt dieser Story. Heike, die in einem historischen Moment auf den Platz gerufen wird.
Für mich kam die Nationalmannschaft eigentlich übelst ungünstig. Weil ganz einfach meine Tochter am 6.9.89 zur Welt gekommen ist. Und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich zu Hause. Und vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen drauf kam dann der Melanie Dietmar mit unserem Abteilungsleiter zu Besuch und hat halt einfach gesagt, Heike, pass auf, du bist mit eingeplant, wir wollen eine Nationalmannschaft aufbauen. Da stand ich erstmal dort, doch schon, um Gottes Willen.
Wir erfahren mehr über das Leben von Heike etwas später. Ja, mein Gast heißt Arne Treves. Der hier gerade noch ein bisschen umräumt bei uns im Studio. Ich habe dich als Menschenrechtsanwalt gerade vorgestellt. Das ist ja jetzt auch sachlich nicht falsch. Du warst unter anderem Kinderschutzbeauftragter für die Vereinten Nationen. Aber das, was du jetzt im Moment beruflich machst, ist schon was ganz anderes. Also, na, wie sage ich das jetzt am besten? Du hast eine Beraterfunktion, und zwar für jemanden, der es wirklich brauchen kann. Mhm. Das, was dein Kunde hat, ein Imageproblem zu nennen, wäre jetzt stark untertrieben. Du kümmerst dich um die Verwaltungsebene des deutschen Staates und kaum jemand hat doch einen schlechteren Ruf als der deutsche Beamte. Wie kommst du da ins Spiel?
Die deutsche Beamtin, ja, wie komme ich da ins Spiel? Ich glaube, du hattest ja die Leidenschaft angesprochen, die habe ich auf jeden Fall zur Verwaltung.
Und das muss man sich überhaupt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, er hat eine Leidenschaft für Verwaltung. Niemand hat das, außer dir.
Genau, und ich frage mich aber, warum eigentlich nicht? Wir haben ja so Zeiten, in denen große Umwälzungen anstehen, weiß nicht, klimatisch, technisch, Demokratiekrise oder weiß was ich. Und eigentlich normalerweise, was so komplexe Systeme dann machen, die bündeln dann die Kräfte. Mhm. Und wir befinden uns in einem komplexen System und gebündelte Kräfte wären dann bei mir sozusagen ja die Verwaltung. Und ich sehe immer sozusagen, Verwaltung sind wir.
Dass wir alle der Staat sind, hast
genau.
du gesagt.
Und dass dieses Fehl, also manchmal auch so eine Fehlinterpretation, die wir, ich irgendwie gar nicht bei mir aufmache, sondern eher so denke, oh, wie organisieren wir uns in solchen Zeiten eigentlich so, dass wir gut durch diese Zeiten durchkommen? Und da spielt für mich Verwaltung einfach eine sehr zentrale Rolle.
Aber nur mal eine kurze Frage, also dieses die, wir entsteht ja zum Beispiel auch darum, dass die uns fiese Briefe schreiben und sagen, wenn sie jetzt nicht ihre Steuererklärung abgeben, dann werden wir sie schätzen.
Ja.
Also da, ne, das ist immer auch ein bisschen was Bedrohliches hat.
Eine lange Tradition der Animositäten wahrscheinlich irgendwie, die miteinander da zusammenspielen. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem, weil wenn wir auf so Veränderung gucken und wie Veränderung entsteht, da zitiere ich immer gerne Maturana, ist so ein Neurobiologe, egal. Aber der hat eigentlich im Grunde was sehr Einfaches gesagt, dass Veränderung dann entsteht, wenn Zeit plus Störung plus Liebe sozusagen in die Formel gegossen wird. Mhm. Und dieser Faktor Liebe klingt jetzt sehr esoterisch, aber ich glaube, ist genau das Ding, dass wenn man auf die Verwaltung ohne Liebe raufguckt und auch nicht mit denen interagiert, dann wird es auf die andere Seite halt auch nicht so sehen. Und deswegen, ja, glaube ich, ist da eine lange Tradition von, sagen wir mal, einer fehlgeleiteten Kommunikation.
Du bist ja Berater im weiteren Sinne. Was genau machst du denn mit dem Staatsapparat?
Ich stelle Fragen.
Ja?
Also der klassische, auch gerade im deutschen BeraterInnen, die gehen eigentlich meistens drauf los und sagen, so, hab das zu machen. Ich probiere dann einen anderen Ansatz, oder wir uns im Team probieren, einen anderen Ansatz zu fahren und eigentlich eher Fragen zu stellen, weil wir immer daran glauben, dass wer sich ändern kann, ist das System selber nur und aus sich heraus. Das heißt, wir probieren.
Wir alle miteinander, ne?
Ja, alle. Genau, aber das ist genau der Punkt, wie da die Dialoge entstehen. Wir sagen immer so ein bisschen, probieren zu massieren, also nicht zu streicheln, dann passiert nichts. Mhm. Nicht zu sehr drücken, dann verkrampft alles und jeder, sondern irgendwie die richtige Massage zu finden, dass jeder sich bewegt und auch sich verändert am Ende.
Aber mit welcher Führungsebene hast du denn da zu tun? Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Du gehst ja nicht an den Schalter und sagst,
Hallo.
Frau Meier, nehmen Sie mal erstmal die Katzenbilder da hinten ab, das verstört die Leute. So ist es ja nicht.
Hier kommt der Trevis, wa? Eigentlich mit allen Ebenen. Also bis Staatssekretärsebene hoch. Aber, und mir das ist eigentlich mir auch relativ wichtig, bis runter würde ich da gar nicht so sagen, aber auch die Sachbearbeitung, dass wir mit denen sprechen, die Ideen von denen abholen, sagen, okay, wie kann man gewisse, weiß nicht, Prozesse ändern, Strukturen ändern, wie kann man etwas aufbrechen. Mhm. Da kommen oft Ideen auch von denen, ganz viele, die man dann wiederum nutzen kann, denen widerspiegeln kann, dann sind die ganz überrascht. Und auch wenn die zum Beispiel in der Diskussion miteinander sind, also ein Staatssekretär, Staatssekretärin mit einer Sachbearbeitung, dann entstehen da auf einmal ganz neue Dynamiken, die vorher auch nicht so entstanden. Vielleicht das nur, weil unsere Verwaltung ja so sehr hierarchisch mal etabliert wurde, 1800 irgendwas. Also in einem absolutistischen Staat, irgendwie top-down, da gab es halt nur schwarz und weiß, nur tot oder lebendig. Und so ist die Verwaltung auch aufgebaut. So, und dementsprechend sind...
1 und 0.
Das
Dokument,
genau.
Das kann die entweder nehmen oder sie kann es nicht nehmen.
Genau, da ist die preußische Sachbearbeitung sind akkurater als jeder Computer manchmal.
Ja, es ist eine Mammutaufgabe, ne? Also könntest du in Zahlen sagen, wie viele Deutsche uns als Land verwalten? Also ist das ungefähr zahlenmäßig abbildbar?
Ja, das ist immer so schwierig. Was zählt man zum öffentlichen Sektor und was nicht? Ich glaube, die letzte Zahl war irgendwo 6,2 Millionen oder irgendwie sowas. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, womit mich vielleicht am Ende irgendjemand erschießen kann. Aber irgendwo so in dem Rahmen ist es auf jeden Fall einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Also es ist jetzt nicht klein, es arbeiten viele dort.
Genau, und die kommen nicht gut klar mit der Gesellschaft und die Gesellschaft nicht gut mit ihnen.
Also pauschal würde ich es ihm nicht sagen. Aber,
ich schon, aber du steckst tiefer drin.
Liebe Caro, es ist ein komplexes System.
Ja.
Und komplexe Systeme sind nun mal eben nicht schwarz-weiß und auch nicht 1-0. Und genau deswegen ist es, glaube ich, genauso wichtig, irgendwie da die Kommunikation aufrechtzuerhalten und Veränderungen reinzubringen.
Aber was ich mitnehme, auch aus dem Vorgespräch mit dir, ist, und das, finde ich, könnte man sich mal als Gedanken dran machen, die Verantwortlichkeit fühlen, dass wir alle der Staat sind und dass nicht der Staat die Leute sind, die uns die roten und gelben und grünen Briefe schicken.
Ja, denn ich glaube, hier ist wirklich wichtig, dieses Verwaltungsbashing ist halt, das ist en vogue und das ist, glaube ich, auch eine klassisch deutsche Sache. Und genau, dass wir aber eher sehen, irgendwie wir sind wir. Also ich hatte da so einen Trigger, dass ich eine dieser politischen Talksendungen geguckt hatte und irgendein Politiker da zu einem Mitdiskutanten, der meinte, Geld spenden zu wollen an den Staat, halt meinte, na, wenn du dem Staat dein Geld in den Rachen schmeißen möchtest, dann ist es dein Problem. Und das hat bei mir sehr viel ausgelöst, weil ich halt dachte, nein, er will uns das Geld, uns allen das Geld schenken, damit wir zusammen irgendwie da besser dabei wegkommen. Und das ist so, Steuern zahlen ist auch so ein klassisches Thema, wo alle denken, wir geben das irgendjemandem in dieses schwarze Loch Finanzamt rein.
Ja.
Aber nein, wir zahlen damit die Schule, zu der unsere Kinder geht, die Polizei. Also ich meine, das ist jetzt auch alles nicht neu, aber da, glaube ich, den Narrativ zu ändern, wäre ganz gut.
Und das, meine lieben Damen und Herren, ist Anne Trevis, mein Gast. Der einzige Mensch, den ich je habe sagen hören, dass er Verwaltung im Herzen gerne hat, dass ihm das am Herzen liegt. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Plus eins. Die Antwort.
Ich begrüße am Telefon unsere Expertin für Momente, in denen uns die Worte fehlen. Die Autorin Lena Liebkind. Schön, dass du da bist, Lena.
Hallo, ich freue mich.
Das ist Arne. Sag mal, hi,
hallo.
Lena.
Hallo Lena.
Es geht in der Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ebenfalls um Verwaltung. Es geht um Ämter. Es geht um Frust. Ja, ich warte schon so lange beim Amt oder in der Warteschleife eines Dienstleisters oder, keine Ahnung, beim vielleicht auch Umtausch im Möbelhaus oder so. Und ich bin so sauer und so genervt, weil das kennen wir ja nun alle. Du hängst da 35 Minuten in der Leitung. Wie hole ich jetzt aus einem Telefontermin oder überhaupt aus einem Termin beim Amt das meiste raus, obwohl ich unzufrieden, frustriert und mit der Gesamtsituation nicht einverstanden bin? Also wie schaffe ich das auch, meinen Zorn nicht an den Leuten auszulassen, die da mit mir sprechen? Wie schaffe ich das, Lena?
Ja, erstmal wirklich annehmen, dass man frustriert ist. Das dauert jetzt einfach alles länger und man muss einfach Verständnis für sich selber haben und vor allem für die Leute, die da auch arbeiten. Und ich glaube, dass es eine Einstellungssache ist. Also wenn ich zu so einem Termin gehe oder ich habe so einen Telefontermin, dann entscheide ich schon vorher, möchte ich Recht haben, möchte ich meinen Frust loslassen oder möchte ich jetzt wirklich das allerbeste Ergebnis bekommen? Möchte ich diesen Ausweis jetzt haben? Und es gibt ja immer diesen einen Kunden, ich weiß nicht, wenn man selber schon mal im Service gearbeitet hat irgendwo, diesen einen Kunden, der einem den Tag versüßt. Und es gibt immer diese eine Mitarbeiterin, die es einem dann doch nicht so schwer macht. Und man möchte dieser Kunde sein. Das ist eine Entscheidung, die man fällen kann.
Kann diese Höflichkeit eine Lüge sein?
Ich bin gegen Lügen, ich bin für die Einstellung. Also ich finde, man sollte sich selber in diese, weil jeder ist ja nett im Herzen, oder? Keiner läuft ja rum, im besten Fall, und schreit irgendwelche Leute an oder ist frustriert, sondern das ist eine Einstellung. Also atmet mal kurz durch und sagt, ich bin jetzt freundlich zu dieser Person. Ja, also muss man nicht lügen. Oder man findet irgendwas, was vielleicht auf dem Tisch steht. Bei meinem Freund war das zum Beispiel so, dann stand ein Bild von zwei Boxern auf dem Tisch der Verwaltungsangestellten. Dann hat er gesagt, ich hatte als Kind auch Boxer. Es hat natürlich gestimmt, man sollte nicht lügen. Aber dann hat man sofort eine persönlichere Ebene. In der Warteschleife funktioniert ganz toll, wenn ich immer sage, Sie können heute mein persönlicher Held sein oder meine persönliche Heldin. Ich habe hier dieses Anliegen, ein bisschen charmanter, ein bisschen witziger, jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte erzählen, aber vielleicht findet man irgendwas im Raum oder gerade in der Situation, die Amis sagen dazu Captain Obvious, also das, was gerade offensichtlich ist, mal kurz ansprechen, irgendwie mit einem Lächeln, soweit es geht, mit der Maske oder auch am Telefon. Man hört ja an der Stimme, ob man lächelt und es einfach leichter machen. Man möchte hier kein Problem machen.
Aber verstehe ich dich richtig, dass du da eigentlich auf gezielte Manipulation setzt?
Nein, das nennt man Freundlichkeit. Ich glaube, das haben wir verlernt in den letzten Monaten. Ich glaube, dass man Menschen wirklich mit einer Einstellung begegnen kann und nicht einfach, okay, mal gucken, wie das hier läuft, sondern man kann das beeinflussen. Yeah. Man hat selbst diese Macht, dass Dinge einfach gut laufen. Allein schon, wenn man einfach reingeht und sagt, boah, das wird jetzt gut. Das wird jetzt super.
Und zwar natürlich auch ganz doll, wenn man nicht dem Impuls nachgibt, seinen Zorn rauszulassen, weil das ist natürlich sehr einfach. Ne? Du kannst dieses Ventil öffnen, wenn du jemanden am Telefon hast, von dem du ohnehin schon erwartest, dass es ein mieses Gespräch wird, dann machst du einfach das Türchen auf, spuckst deine ganze Wut da raus und derjenige wird mit Sicherheit auch wütend werden. Also du hast so gesehen schon recht, man kann das sich irgendwie aussuchen.
Ja, und die Menschen können ja meistens gar nichts dafür. Also der Mitarbeiter in diesem Callcenter kann ja nichts dafür, dass mein Vertrag vielleicht so und so gelaufen ist. Ja, der ist ja dafür da, um das für mich zu lösen. Das heißt, meine Aufgabe besteht darin, mich vorzubereiten, kurz mal durchzuatmen, die Wut vielleicht woanders rauszulassen und dann ganz genau zu formulieren, was ich brauche und vielleicht mit einem kleinen Witzchen oder mit so der anderen Person das Gefühl geben, die kann mir jetzt wirklich helfen, weil ich will dieser eine Kunde sein, von dem man dann abends dem Partner nochmal erzählt und sagt, ach ja, die war nett.
Und sag mal jetzt, Arne, um dich da reinzuholen, das, was Lena jetzt beschreibt, ist, sagen wir mal, der absolute Traumkandidat von einem Beamten. Ja, sie geht da rein mit dieser positiven, freundlichen Einstellung. Ja. Wie müsste jetzt, weil du berätst ja die andere Seite, wie müsste darauf jetzt der Traumbeamte zurückreagieren, damit es gut läuft?
Ja, genau, das, also dass auch Empathie auf der anderen Seite herrscht, dass du auch die Zeit, glaube ich, hast, dich mit den Belangen der anderen Seite auseinanderzusetzen. Oder da mache ich schon wieder eine andere Seite auf, aber mit den Belangen der BürgerInnen auseinanderzusetzen.
Ja.
Und das dann eben auch, also so eine Lösungsorientierung daran zu bringen. Ich glaube, das ist ja immer das, also nicht dieses Ja, aber, klassisch Deutsch, ja, aber, geht nicht. Ja. Geht nicht, sondern eher das aufnimmt und sagt, okay, ich gucke mir das mal an und wie kriegen wir das jetzt für Sie gut geregelt und nicht mit so einer auch einer Voreinstellung. Also die klassische Beamtin hat ja genau das Problem, dass sie meistens schon dreimal vorher angeschnauzt wurde und dementsprechend auch mit so, okay, kommt jetzt hier der oder die vierte Schnauzerin an, dass man das trotzdem vielleicht nicht macht. Aber das ist alles schwer. Ich finde es sehr schön konkret jetzt hier, wie sowas ablaufen kann, dass der Narrativ bei uns allen halt anders funktionieren kann.
Also genau, im Grunde genommen, Lena, sagst du ja auch nichts anderes als das, was Arne vorhin beschrieben hat, wenn wir alle die Einstellung dazu ändern und uns nicht als Feinde betrachten, weil wir ja auch Hilfe voneinander brauchen, ja?
Ja, oder den Anspruch haben, dass immer alles perfekt abläuft, weil es arbeiten überall Menschen und man selber macht im Job Fehler, man macht im Privatleben Fehler. Und nur weil jemand anders einen Fehler gemacht hat oder irgendwas untergegangen ist, muss die Person, die es jetzt lösen soll, nicht dafür haften, sondern... man kann sich über die Sache an sich aufregen.
Das dürfen wir aber nicht verwechseln mit keinen Anspruch haben. Also so, wir sollen jetzt nicht unsere Ansprüche niedriger stellen an die Verwaltung. Also ich glaube, ich kenne da den dänischen Kontext auch ein bisschen und die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger sind sehr, sehr hoch an die Verwaltung und wie die damit umgehen. Und dementsprechend stellt sich die Verwaltung auch viel stärker darauf ein und an. Also ich glaube, aber man kann den immer konstruktiv rüberbringen, mit Liebe.
Mit Liebe. Ja. Und das, meine liebe Lena Liebkind, dürfte ja bei dir offene Türen einrennen.
Ja, ich bin immer für Liebe.
Dann hab du vielen Dank für die Beantwortung unserer Frage. Und ich werde das verspreche ich dir jetzt, beim nächsten Mal genauso versuchen. Dann hoffentlich mit einem anderen Ergebnis, als ich das bislang so gewöhnt bin. Hab vielen Dank.
Ich hab den Bericht.
Bis bald.
Gerne.
Tschüssi.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, und sollte es sich aber begeben, dass Sie zum Beispiel auch mal eine Frage haben, dann schicken Sie diese Frage sehr gerne an uns. +1@deutschlandradio.de.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Ich bin Raido Luhmann, 32 Jahre alt und komme aus Aalen an der Aller. Ich bin Landwirt und schon immer Naturbursche. Beim Blick aus dem Fenster sehe ich unser Revier und unseren Wald, unser Wild. Und ich möchte dieses hegen und pflegen. Dadurch habe ich halt den Wunsch entwickelt, eine Jagdausbildung zu machen, das grüne Abitur sozusagen, ja, Jäger zu werden. Ganz besonders freut mich, dass ich das gemeinsam mit meinem Bruder machen kann. Damit wir auch im jagdlichen Grün dort antreten und auftreten, sind wir zu einem Jagdausrüster gefahren, haben das Portemonnaie mit Geld vollgesteckt und haben erstmal von Jacke bis Hose, Hemden und Schießweste, Mütze, alles gekauft, was wir im Geschäft finden konnten. Ja, alles, was grün war. Nach den ersten Übungseinheiten hat sich mein Blick total verändert. Ich sehe unsere Natur jetzt mit ganz anderen Augen, viel detaillierter als vorher. Um das theoretische Wissen zu vertiefen, haben wir eine Lerngemeinschaft mit meinem Bruder und einem weiteren Teilnehmer hier aus unserem Ort, gehen in den Wald, schauen uns den Waldbau an, versuchen die Bäume zu bestimmen, suchen Fährten, gucken, welche Sträucher dort wachsen, wie der Wald beschaffen ist. Eventuell haben wir auch das Glück und sehen Wild und können versuchen, das Wild anzusprechen. Ich esse sehr gerne und viel Fleisch und es ist mir wichtig, dass ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Und da freue ich mich halt ganz besonders, wenn ich das erste Stück selber schießen darf. Wenn ich in der Natur draußen bin, dann kann ich auch sehen, wie das Wild aufwächst und ich weiß, dass es nachhaltig zum Zwecke des Naturschutzes entnommen wurde. Wir haben für das aktive Jagen uns bereits vorbereitet und uns ein Kühlhaus gekauft. Das haben wir günstig angeboten bekommen und gleich zugeschlagen und das Kühlhaus bereits hier auf dem Hof aufgebaut. Das steht bei uns trocken in der Scheune. Ist etwas überdimensioniert mit 4x2 Meter. Passt da nicht nur ein Schwein rein, sondern vielleicht auch noch die ein oder andere Kiste Bier. Besser haben als brauchen.
Mein Lieblingsgast in der heutigen Ausgabe von Plus Eins ist Arne Trewes. Du bist mit der Sendung hier vertraut, weil du sie beim Joggen hörst, das weiß ich. Ich habe das gesehen.
Kontrolliert.
Ich habe das ordentlich kontrolliert. Du bist der Vater von zwei wirklich coolen Kindern. Du bist Rechtsanwalt, Musiker bist du auch. Ich würde dich eher als ruhig, auf jeden Fall aber als gut strukturierten Charakter beschreiben. Frage, braucht es vielleicht eine Kindheit im Kongo? Weil das stelle ich mir sehr turbulent vor und dass man ständig Überraschungen erlebt. Braucht es eine Kindheit im Kongo, damit man so ein ruhiger und gut sortierter Mann in sehr verantwortlicher Position wird wie du?
Interessant, dass du mich jetzt ruhig beschreibst. Gut strukturiert, ich glaube, ja, da habe ich gewisse Struktur-Nazi-Anwandlungen. Also,
ja.
Brauchst dafür eine Kindheit im Kongo? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube aber, was mir wahrscheinlich geholfen hat, dass ich unterschiedliche Welten kennengelernt habe und dementsprechend auch unterschiedliche Arten, wie Menschen miteinander agieren, wie Menschen sich strukturieren, organisieren, kennengelernt habe und dadurch vielleicht auch ein bisschen schneller mir zurechtgelegt habe, wie ich es eigentlich gut finde.
Wie bist du denn im Kongo überhaupt gelandet? Und wie alt warst du da?
Da kommen wir dann wahrscheinlich zum dritten. meine Familie dort für ein damals hieß es wirklich ein Entwicklungshilfeprojekt, in den Norden von damaligen Zaire gezogen ist und ich als kleines Kind und meine Schwester mit gehen mussten.
Auch eine irrsinnig gefährliche Gegend. Also eine, wo man hätte sich Ebola, Malaria und AIDS problemlos holen können. Ja. Und dein Vater als Mediziner hat sich trotzdem entschlossen, seine Frau und seine zwei kleinen Kinder dahin zu schaffen.
Ja, meine beiden Eltern. Also ich glaube, diese Entscheidung ist wahrscheinlich von beiden. Nein.
Ja.
Aber es ist genau das, weil wenn man jetzt selber Kinder hat, denkt man, okay, das war Wahnsinn. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch irgendwie, dass es alles dann gar nicht, also auch da besteht wieder eine Geschichte, ein Narrativ über eine Art und Weise zu leben oder ein Fleck Erde, der dann gar nicht so stimmt. Und wir sind ja alle gut durchgekommen. Und wir haben eine Schwester, hatte zum Beispiel 7-mal Malaria und trotzdem lebt sie jetzt und ist Ärztin. Also.
Aber du hättest fast deinen Daumen verloren.
Ja, das
beziehungsweise deine ganze
hat dich
Hand.
Beeindruckt, ne? Ja, genau. Das sind dann natürlich die Sachen, dass in anderen Gegenden der Erde eben unterschiedliche Gefahren lauern. Und eine ist, dass wenn man den Daumen lutscht und einem da irgendein Tier reinsticht, der sich so entzünden kann, dass am Ende die Entscheidung auf dem Tisch lag, ob die Hand amputiert wird oder ob wir mal probieren, einfach nur den Daumen aufzuschneiden und hoffen, dass es rausläuft.
Also man sah schon, ich kenne das nur so als Mythos, ein Strich wandert dann immer weiter und wenn er am Herzen angekommen ist, ist es vorbei, ne? So grob.
So stelle ich es mir jetzt wahrscheinlich vor. So ist die Geschichte auch in der Familie, aber dazu war ich auch zu jung und ich glaube dann auch zu schnell in der Narkose, um das wirklich auch...
Okay, also Narkose war möglich und war kein Knüppel. An dieser Stelle würde ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Früher gab es ja sowas nicht, ne? Jetzt, wo wir die Triggerwarnung endlich erfunden haben, setzen wir sie auch ein. Also Achtung, Triggerwarnung. Die Vogelspinne hat nämlich vielleicht doch zu Recht einen schlechten Ruf. Eure Katze, die fantasieloserweise Mizi hieß, hat darauf bestanden, an einem ganz bestimmten Platz ihre Kinder zu kriegen.
Ja.
Und jetzt musst du übernehmen, das ist ja deine Geschichte.
Nee, du kannst sie gerne erzählen. Wir hatten ein Kanu auf der Veranda und in der Spitze des Kanus, oder es war ein Puchboot, ehrlich gesagt, und es war anscheinend weich und warm, sodass Mieze dort immer ihre Kinder gekriegt hat. Nur fand das eine Vogelspinne auch immer sehr interessant und hat halt eben das Spinnennetz immer davor aufgebaut, sodass wenn Mieze ihre Kinder dort gekriegt hat, diese Kinder meistens nicht überlebt haben. Oder sagen wir so, das ist ein klassischer Aussortierungsprozess, weil die Stärksten haben überlebt.
Okay, aber jetzt mal abgesehen von der Frage, wie viele Katzenbabys kann eine Vogelspinne essen?
Ja, das weiß ich auch nicht.
Wie groß ist denn so diese Vogelspinne gewesen? Ein Katzenbaby ist da auch eine Handvoll.
Genau, so Handteller groß. Vielleicht ist das auch eine Sache, die ich mitgenommen habe. Also so, und die jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten auch irgendwie sich fast so zurück auswirkt, dass ich Gefahren anders einschätze. Und also es ist auch, wir hatten Hühner, 99 Hühner, die im 0, nichts weg waren, weil eine Kobra da irgendwie auch gewütet hat. Mit sowas ist ist man dort einfach, wenn man dort lebt, einfach die ganze Zeit umgeben und lernt, anders damit umzugehen und vielleicht Sachen auch anders einzuschätzen.
Hier nochmal ganz schnell, was ich schon immer wirklich sagen wollte. Vogelspinne, du listiges Luder. Ich hab's immer gewusst. Du bist ein erbarmungsloses, kaltblütiges Monster. Das war mir klar.
Killerviech.
Auch Normalität für dich? Du bist das einzige, also eins von wenigen weißen Kindern gewesen, das einzige Kind mit roten Haaren. Das heißt, du hast eigentlich als ziemlich früh schon kennengelernt, wie das ist, ganz anders auszusehen.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass ich für einige dort eine komische Erscheinung war. Und es gab auch, also wir sind auch dort rumgereist, es gab auch auf jeden Fall Angebote an meine Eltern, ob ich nicht dagelassen werden könnte, weil es einfach so sonderbar war, also weil ich so sonderbar war, auch noch mit Sommersprossen und so. Und ich glaube, genau das ist es jetzt, dass ich, also ich hatte ja trotzdem privilegiertes Leben dort, aber trotzdem die Sensibilität vielleicht mitgenommen und ich hoffe, die werde ich mir auch immer irgendwie erhalten können, dass es eben nicht 0 und 1 gibt, sondern dass es immer unterschiedliche Lebensperspektiven gibt und die zusammenzubringen und die weiter auseinander sind, als man sich vorstellen kann.
Und wenn man Bock hat, sich darauf einzulassen, dann klappt das auch. Und jetzt nur noch eine Frage. Ihr seid mit nur 2 Kassetten in den Kongo gegangen. Nur 2
Kassetten.
Das hast
du dir gemerkt.
Absolutamente. Ich bin immer von Musik umgeben. Musik ist sehr, sehr wichtig in meinem Leben und vor allem, dass es abwechslungsreiche Musik ist. Was waren das für Kassetten?
Ja, das war einmal Paul Simon, Graceland.
Ja.
Und dann war es eine Kassette von Rio Reiser.
Wir haben tatsächlich auch ein kleines Hörbeispiel. Ja, wenn du das hörst, fühlst du dich da zurückversetzt? Passiert da was mit dir?
Ja.
Wo siehst du dich? Wo sitzt du?
Nee, genau das ist vielleicht, wenn man Ambivalenz mal jetzt spüren will, dann stell dir vor, du hörst dieses Lied bei 35 Grad, du schwitzt am ganzen Leib und hörst irgendeinen komischen deutschen Text. Also ich meine, als Kind begreift man den Text ja sowieso nicht.
Wie alt bist du denn gewesen?
Also wir sind hin, da war ich 4 und wir sind zurück, da kam ich dann in die 2. Klasse oder so. Also es ja genau ein frühkindlicher Zeitraum.
Also warst du wahrscheinlich so 9
ja, oder 8.
Oder?
Ja,
oder 8.
Genau. Also wir kamen lustigerweise pünktlich zur Deutschen Vereinigung wieder.
Ah!
Also die Feuerwerke, glaube ich, habe ich noch mitgekriegt.
Ja, gar nicht alles Lüge.
Genau. Und die deutsche Fußballweltmeisterschaft.
Oh, die Fußballweltmeisterschaft 1990 ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn darum wird es gleich hier bei Plus 1 gehen. Ich begrüße sehr herzlich Paul Hildebrandt. Du bist hier, um uns die Geschichte von Heike Bars zu erzählen. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Magst du mal sagen, wie dir diese Geschichte überhaupt über den Weg gelaufen ist?
Also es ist so, ich bin letztes Jahr im Sommer 2 Monate durch Ostdeutschland gereist als Journalist.
Da war ich auch schon mal. Schön.
In diesem Ostdeutschland. Also ich komme aus Westdeutschland, meine Familie kommt aus Westdeutschland. Ostdeutschland war nie ein Thema. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Also klingt komisch, ist aber so. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das irgendwie besser verstehen können, was Leute bewegt, die irgendwie diese ostdeutsche Geschichte haben. Und bin deshalb sozusagen durch die Gegend gereist, bin getrennt und habe irgendwie versucht, einfach Geschichten zu sammeln. Und in der Vorbereitung für diese Reise habe ich im Internet irgendwie zufällig gelesen, dass am 9. Mai 1990, mein Geburtstag, die Fußballfrauen-Nationalmannschaft der DDR ihr erstes und letztes Länderspiel hatte. Das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Ich dachte, Mai 1990?
Klar, als Stier macht dich sowas stutzig.
Das natürlich auch. Und irgendwie dachte ich halt auch, also im Mai 1990 war die DDR ja praktisch schon vorbei, abgewickelt. Und dann spielt diese Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel. Ja, das fand ich irgendwie kurios und wollte dann herausfinden, was steckt da eigentlich dahinter. Und bin dann losgefahren und habe mich auf die Suche nach diesen Spielerinnen gemacht von damals.
Aber bist du denn selber Fußballfan überhaupt?
Also ich hatte eine sehr lange Fußball-Fan-Phase.
Was die ist dein mittlerweile Team?
Genau, ich war mal Bayern-Fan. ich habe damit mit 5 angefangen, Oliver Kahn. Aber ich finde Fußball immer noch total spannend, weil es für mich irgendwie so einen Gesellschaftsquerschnitt bildet. Also sozusagen nicht unbedingt die Spiele auf dem Platz, aber alles, was drumherum passiert, erzählt für mich irgendwie total viel über Gesellschaft. Und genau, das war, glaube ich, auch das, was mich an dieser Mannschaft irgendwie interessiert hat.
Was natürlich auch viel über Gesellschaft erzählt, ist Frauenfußball. Ne? Finde ich fast noch viel mehr als dieser sehr etablierte Männerfußball, den wir alle kennen. Es gab ja eine Zeit, wo Frauen als Belohnung, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, irgendwelche Küchenmaschinen und Haushaltsgeräte bekommen haben für die Teilnahme an irgendwelchen Turnieren. Du kannst daran, wie ein Land mit seinen Frauenfußballerinnen umgeht, sehr gut ablesen, was das für ein Land ist.
Also ich bin dann losgefahren und habe mich auf die Suche nach den Spielerinnen begeben, habe unterschiedlich getroffen, unter anderem Heike Baas, die wohnt in einem Dorf im Erzgebirge, ziemlich weit weg von Berlin, also so hat sich das für mich zumindest angefühlt. Ich bin mit dem Auto hingefahren, es war irgendwie tatsächlich so ein bisschen neblig, ist sehr bergig da, viele so kleine Ortschaften, die in den Hängen kleben und sie wohnt da auch so ein bisschen abgelegen in so einem kleinen Haus und ich habe dann geklingelt und sie hat mich reingelassen und sie hat mir ihre Geschichte erzählt, wie es nämlich zu diesem einen Spiel kam und warum in Deutschland fast niemand davon gehört hat. Und sozusagen so viel schon mal vorweg, also das ist eine Geschichte mit einer Menge Niederlagen, zumindest scheint es auf den ersten Blick so, aber, und das will ich auch schon mal spoilern, für mich ist es auch eine Geschichte, die was darüber erzählt, wie man eine Niederlage noch drehen kann.
Paul Hildebrand ist hier im Studio. Man muss sagen, ein Studio weiter, aber wir können uns sehen. Du hast die Geschichte von Heike Baas mitgebracht, die für die DDR-Nationalmannschaft gespielt hat, und zwar 1990. Du hast aber nicht nur Heike getroffen, sondern auch andere ehemalige Spielerinnen des Nationalteams, richtig?
Genau, ja. Ich habe in Berlin welche getroffen, in Niedersachsen. Genau, aber Heike Baas ist mir irgendwie am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben und die ist auch eine der wenigen tatsächlich, die immer noch an ihrem Ort wohnt, an dem sie sozusagen aufgewachsen ist. Der heißt Bad Schlema und liegt im sächsischen Erzgebirge in der Nähe von Aue. Genau, und da bin ich sozusagen hingefahren und habe sie in ihrer Wohnung besucht. Als ich ankam, war sie erstmal total irritiert und war so, ein westdeutscher Journalist, der kommt jetzt und will mit mir sprechen über diese Geschichte.
Haben die kein Telefon, ne?
Genau, wir haben natürlich vorher kurz telefoniert. Aber es war schon ein Irritationsmoment, als ich dann wirklich da stand. Also ich glaube, für sie war das so, ich habe angerufen, gesagt, hier, Journalist, die Geschichte. Dann hat sie gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann war ich sozusagen wirklich da und war so, ja, okay, ich möchte jetzt wirklich Ihre Geschichte hören. Und genau, sie hat mich dann reingelassen. Sie war so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen grummelig. Das liegt vielleicht auch daran, sie kam gerade aus ihrer Nachtschicht, war irgendwie total fertig und hatte das vielleicht auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass ich mit ihr verabredet war. Und ich hatte auch das Gefühl, hey, sie war jetzt niemand, die hat nicht gesagt, oh ja, jetzt kommt endlich jemand, ich erzähle die Geschichte. Sie war eher so ein bisschen verhalten und hatte das Gefühl, sie will da gar nicht unbedingt so richtig drüber reden. Und das war natürlich ein seltsamer Moment, weil ich dachte, okay, sie freut sich vielleicht, dass ich mich dafür interessiere. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie irgendwo noch Bilder von damals hat. Und das war irgendwie so ein Wendepunkt. Dann meinte sie zu mir, okay, Paul, komm mal mit, wir haben uns dann geduzt.
Das ist so mein Schlafzimmer, aber ich kann ruhig mal kurz reinkommen.
Sieht sehr gut aus hier.
Ich habe das ja nur eigentlich schon so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen mein Schlafzimmer und meine Fußballecke, auf gut Deutsch gesagt. Das ist mein Aue, Schlema. Das sind ja, ich sage mal, die ersten Lehrgänge gewesen, die wir hatten. Das war ja in Leipzig. Na, hier sieht man dann alte Schulbänke und so. Und es war der Anfang gewesen, wo alles begann.
Wo bist du?
Hier vorne. Hatte ich noch lange Haare.
Ich stand dann tatsächlich in ihrem Schlafzimmer und neben dem Bett hatte sie so eine richtige Ecke, so eine Fußballecke eingerichtet. So voll mit Erinnerungen an ihre Zeit als Spielerin. Da gab es einen Bilderrahmen mit alten Fotos, da hingen Flyer und Poster. Man könnte sagen, das war schon so eine Art Schrein. Als würden die Erinnerungen von damals ihr heute noch Kraft geben. Und ich war auch so ein bisschen überrumpelt erstmal. Und mir war nicht ganz klar, wie wichtig tatsächlich für sie dieses Spiel war. Und genau, und dann habe ich sie nach ihrer Geschichte gefragt. Und die beginnt in den 80er Jahren eben auch im Erzgebirge. Und das ist eine Region, wo super viel Bergbau betrieben wurde, so ein bisschen vielleicht wie im Ruhrgebiet. Das war so mein Anhaltspunkt, da kommt ein Teil meiner Familie her. Und auch ihre Eltern haben bei der Wismut AG gearbeitet. Und was sie mir erzählt hat, war, okay, es war einfach eine super harte Arbeit, es gab wenig Luxus. Und woran Heike Baas vor allen Dingen denken konnte als Kind, war Fußball, Fußball, Fußball.
Bei uns in Schlema oben, das war ein Hartplatz gewesen, wenn du da hingefallen bist. Da sahst du schon ganz schön aus, ne? Und das über eine ganze Woche hin. Da hat es dort ein bisschen rausgealtert und dort ein bisschen rausgealtert. Und das war dann schon ganz schön hart, ne?
Was war das für ein Platz?
Das ist so ein Schlackeplatz, ne? So ein schwarzer, so schwarze Schlacke und...
Da hat man sich richtig aufgeschürft. Auch wenn man
ja, natürlich. Ich meine, deswegen hast du ja trotzdem nicht irgendwie, auch wenn ich Spiel war. Aber da hat es ihn schon manchmal ganz schön hingewedelt, wo du dann wirklich dachtest, um Gottes Willen. Ne? Und, aber es war halt so. So viele Rasenplätze haben wir früher nicht gehabt.
Das klingt jetzt eigentlich gar nicht, als hätte sie sich den idealen Sport gesucht. Warum bleibt denn die Heike Baas trotzdem dabei?
Also genau, man muss sagen, dieser Sport war auf jeden Fall der Sport mit super vielen Widerständen. Ne? Also wir haben das im Vorgespräch schon mal irgendwie angedeutet. Das ist ein Sport, für den sich niemand interessiert. Frauenfußball war sozusagen auch global gesehen absolut nicht auf dem Schirm. Das ist ganz interessant sozusagen, dass Fußball für Frauen echt in vielen, vielen Ländern einfach nicht gewollt oder tatsächlich teilweise sogar verboten war. In der BRD war es bis in die 50er Jahre verboten, dass Frauen Mannschaften gründen. Und in der DDR war es so, es war keine olympische Disziplin und deshalb haben die auch keine Förderung vom Staat bekommen. Sozusagen der Staat wollte Medaillen gewinnen, da gab es keine Medaillen zu gewinnen, also gab es auch kein Geld. Baas musste deshalb als Mädchen mit kaputten Lederbällen spielen und es gab keine Infrastruktur. Genau, aber das hat sie eben nicht abgehalten, Fußball zu spielen. Ganz im Gegenteil, die hat total früh gelernt, wenn sie Fußball spielen will, dann muss sie dafür alles geben, dafür muss sie kämpfen. Sie meinte dann, also das war das, was ich rausgehört habe, so dieser Nervenkitzel am Ball, dieses, man hat den Ball am Fuß, man rennt, man schießt ein Tor, was für ein Gefühl. Und genau diese Einstellung hat dann eben auch ihren Trainer beeindruckt.
Es war, glaube ich, 82, es war in der 8. Klasse. Dann hat sich das halt so ein bisschen rumhergesprochen, dass da oben auf dem Brunnersberg ein Mädel ist, was halt nur mit den Jungs Fußball spielt. So war das halt damals gewesen und es hat sich rumgesprochen. Dann auch bei Männle Dietmar und auf jeden Fall war das dann so gewesen, dass ich dann einmal zum Probetraining unten war. Ich wusste damals nicht mal, dass es überhaupt Frauenfußball gibt.
Ja, ich bin ganz gerührt von dieser Frau. Ich finde, irgendwie ist ganz anrührend, was sie erzählt.
Ja, also so ging es mir auch. Also ich versuche mir das vorzustellen, da ist dieses Mädchen, die geht irgendwie kicken, wann sie irgendwie kann. Aber eigentlich will niemand, dass sie das tut. Und selbst als sie dann in einer richtigen Frauenmannschaft gespielt hat, sozusagen in einem Verein, musste sie irgendwie zum Training, zu Fuß, den Berg runterlaufen. Am Wochenende ist sie morgens um 5 aufgestanden, ist mit dem Bus zum nächsten Bahnhof gefahren, vom Bahnhof aus mit dem Zug, dann zu den Spielen im ganzen Land, war den ganzen Tag unterwegs, ist nachts zurückgekommen, selbst wenn sie am nächsten Morgen irgendwie früh raus musste zur Ausbildung. Also für die war das sozusagen alles gegeben, wirklich, um Fußball zu spielen. Das war nicht nur irgendwie ein Hobby, wenn man das so sagen kann, das war wirklich ihr Leben. Heike Baas, die hat auch sehr erfolgreich sozusagen Fußball gespielt. Die gehörte irgendwann zu den besten Spielerinnen der DDR. Und wenn sie ein Mann gewesen wäre, dann wäre sie vielleicht längst so eine Art Berühmtheit gewesen. Ne? Die hätte sozusagen, der Erfolg wäre honoriert worden.
Ulf Kirsten.
Ja. Genau, ist ja. Sie aber nicht gewesen. Ne? Also vielleicht können wir noch mal kurz anfangen. Ich habe von dieser Fußballecke erzählt. Da hängen diese Bilder und wir sind jetzt in der Zeit, aus der diese Fotos stammen. Ne? So 80er Jahre. Heike Baas hat die Frauenmannschaft gefunden, in der sie spielen kann. Sie ist erfolgreich. Sie fährt das ganze Land. Sie gewinnt sozusagen auch Titel. Aber es hilft ihr nichts. Egal wie gut sie spielt, egal wie viele Titel sie gewinnt, es interessiert sich einfach kein Mensch dafür. Muss man einfach knallhart so sagen. Und daran hätte sie vielleicht zerbrechen können, so dass es das Ding ist, was sie machen möchte im Leben und es spielt einfach keine Rolle. Das ist ja wie so eine, vielleicht so eine gläserne Decke, durch die man einfach nicht durchkommt. So, und jetzt passiert aber was. Jetzt gibt es einen Wendepunkt in ihrem Leben. Und damit hätte Heike Baas einfach nie gerechnet und das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, was danach passierte. Also wir sind jetzt im Sommer 1989. Wir wissen jetzt also heute, aus heutiger Perspektive, wenige Monate später kam dann sozusagen die Wende, Demonstrationen, Mauerfall und so weiter. Und Sommer 89, Heike Baas hat gerade ihr erstes Kind geboren. Sie liegt im Wochenbett und es klingelt an der Tür. Sie macht auf, ihr damaliger Trainer steht vor der Wohnung. Der ist da extra sozusagen den Berg hoch zu ihr gefahren. Er kommt rein, setzt sich und sagt, Heike, pass mal auf, wir gründen jetzt eine Nationalmannschaft und du bist mit dabei.
Für mich kam die Nationalmannschaft eigentlich übelst ungünstig.
Warum?
Weil ganz einfach meine Tochter am 6.9.89 zur Welt gekommen ist und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich zu Hause. Und vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen drauf kam dann der Melle Dietmar mit unserem Abteilungsleiter zu Besuch und hat halt einfach gesagt, Heike, pass auf, du bist mit eingeplant, wir wollen eine Nationalmannschaft aufbauen. Dann stand ich erstmal dort, dachte ich, um Gottes Willen. Ich meine Tochter gerade mal 3 Wochen alt, was soll denn hier werden? Ich habe noch gestillt, ich war überhaupt noch nicht so weit, überhaupt Training mitzumachen. Ja, es war wirklich sehr ungünstig.
Als jemand, der 3-mal im Wochenbett war, kann ich euch sagen, 3 Wochen nach der Geburt eines Kindes ist das Letzte, das Allerletzte, woran du denkst.
Hartplatz,
genau. Ja, und diese körperliche Anstrengung vor allem.
Ja, total irre, ne? Also ich habe es auch gerade erlebt, sozusagen nicht persönlich, aber gesehen, was es bedeutet, im Wochenbett zu liegen. Aber für Heike Baas, und da bin ich sozusagen jetzt ihr Anwalt, für die war Fußball halt einfach ihr Leben, ne? Das war sozusagen alles, was sie machen wollte. Und jetzt kommt jemand und bringt die große Chance mit und sagt, wir machen jetzt das große Ding. Und das ist der Moment, in dem ihre Leistung endlich gewürdigt wird.
Du hast ja nicht damit gerechnet, dass das gleiche Jahr drauf die Wende kommt. Ja, du hast ja wirklich gedacht, die bauen jetzt endlich was auf und du möchtest da mit dabei sein. Ich denke mal, es wurde auch höchste Eisenbahn. Ich meine, der Frauenfußball war zwar nicht hoch anerkannt, aber da hat er endlich seine Anerkennung gefunden.
Genau, also um es kurz zu fassen, nur 3 Wochen nach der Entbindung hat Heike Baas ihre Tochter abgestillt, sich in den Zug gesetzt und ist zum ersten Lehrgang nach Leipzig gefahren. Für sie war das eine Erfahrung, die hat sie, wenn man das so sagen kann, total aus den Socken gehauen. Da waren die besten Spielerinnen der DDR versammelt in so einer richtig guten Sporthalle. Die haben sich wie Profis gefühlt. Es gab Ballkanonen, Lichtschranken. Dann kam sogar das Fernsehen vorbei und hat das Training gefilmt. Also für Baas war das eine Erfahrung mindblowing. Ne? Das war, auf einmal wird sie wahrgenommen, auf einmal wird sie gesehen. Ich habe die Aufnahmen von damals mal rausgesucht. Die wurde von Maybrit Illner gemacht. Die war zu der Zeit Sportjournalistin im DDR-Fernsehen.
Die besten Individualisten zusammenzuführen und zu testen, das ist das Anliegen. Bernd Schröder dafür verantwortlich, gemeinsam mit Dietmar Mennel, Trainer von Rotation Schlemann. Ob aus ihnen einmal eine Nationalmannschaft wird, unter anderem das, entscheidet der Fußballverbandstag im Mai 1990.
Ja, wow, Maybrit Illner.
Ja.
Von damals. Ja, wir sind im Herbst 89, richtig? Also zu der Zeit wurde doch schon überall in der DDR demonstriert. Hatten die Funktionäre da nicht irgendwie andere Baustellen, sag ich mal, als eine Nationalmannschaft aufzubauen?
Ja, also eigentlich absolut unverständlich, ne? Ich meine, sozusagen der Trainingslehrgang war in Leipzig. Zeitgleich haben da zehntausende Menschen auf der Straße demonstriert, diese Riesendemonstrationen in Leipzig. Die waren sozusagen genau in dem Zeitraum. Aber Baas meinte im Gespräch, davon hat sie nichts mitbekommen. Und im Nachhinein würde ich sagen, naja klar, die hat in dem Moment natürlich irgendwie nur eine Sache interessiert, nämlich endlich richtig groß Fußball zu spielen. Wahrscheinlich hätte irgendwie die Welt untergehen können und das wäre egal gewesen. Hauptsache Fußball. Ich meine, für uns wirkt das im Nachhinein alles so offensichtlich. Klar, also das Ende kommt und das wird alles anders, Wiedervereinigung. Aber man muss das sozusagen aus der Perspektive sehen. Damals war das ja erstmal auch irgendwie eine Umbruchszeit. Also die DDR hatte irgendwie an Strenge verloren. Es gab Reformmöglichkeiten. Man konnte Sachen ausprobieren, die vielleicht vorher überhaupt nicht möglich schienen. Und für viele Menschen war das damals überhaupt nicht abzusehen, dass es jetzt das Ende der DDR wird. Die allermeisten haben wahrscheinlich gedacht, okay, der Staat öffnet sich so ein bisschen, aber an die Wiedervereinigung hat, also auf jeden Fall von meinen Gesprächspartnerinnen, überhaupt niemand geglaubt damals. Ja, nach diesem Lehrgang haben die im Januar 1990 die große Nachricht nämlich bekommen, dieses Frauenteam, was damals ausgewählt worden ist, das wird das erste Länderspiel spielen, und zwar in Potsdam-Babelsberg am 9. Mai 1990 gegen die Tschechoslowakei. Und in dem Moment war für Heike Baas total klar, okay, jetzt hat sich endlich alles gelohnt, die Anstrengungen, all der Aufwand, jetzt geht's richtig los. Genau, aber wie wir schon gesagt haben, hey, zu der Zeit war die Wende voll im Gange. Die Grenzen waren offen, die Politiker haben tatsächlich auch über die Wiedervereinigung diskutiert, alles war im Umbruch und viele Frauen hatten natürlich ganz andere Sachen im Kopf, als Fußball zu spielen.
Also ist das jetzt nicht so eine richtig gute Ausgangssituation für dieses historische Länderspiel, könnte man so sagen?
Genau, eigentlich Worst-Case-Szenario. Also irgendwie, ja, so. Ich meine, klar, die Trainer hatten das Gefühl, hey, das, nicht nur der Staat löst sich auf, die Mannschaft löst sich auf, ein paar Spielerinnen sind schon, haben schon rübergemacht sozusagen, haben irgendwie Jobangebote im Westen gehabt, waren weg. Nur, also bei Heike Baas war es so, die hat ja sozusagen auch gerade erst ihr Kind bekommen, Familie gegründet. Die hat diese ganzen Veränderungen erstmal von sich weggeschoben. Und umso näher dieses Spiel rückte, umso mehr entstand dann auch im restlichen Team das Gefühl, okay, jetzt die Zeiten sind einfach schlecht, die Zeichen stehen gegen uns, aber vielleicht können wir doch noch was reißen, wenn wir nur kämpfen. Also die bekommen jetzt vermutlich, und das war schon abzusehen, genau ein einziges Länderspiel geschenkt. Mhm. Sozusagen eine historische Chance. Ne? Einmal antreten mit dieser Nationalmannschaft, irgendwie in die Geschichte eingehen, einen Sieg auf den Platz holen, in einem Moment, als eigentlich tatsächlich alles schon verloren ist. Genau, mit dem Gefühl sind die halt dann auch auf den Platz aufgelaufen. Also so richtig mit dem Rücken zur Wand, nicht zu verlieren, alles zu gewinnen. 9. Mai 1990, 16 Frauen laufen ins Stadion in Potsdam-Babelsberg ein, haben Trainingsanzüge an, zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig gute Trainingsanzüge mit Hammer und Zirkel in Gold auf der Brust. Die Nationalhymne läuft und es gibt von dem Spiel tatsächlich auch einen Sportschau-Beitrag. Ich habe einen Auszug dabei, vielleicht können wir mal kurz reinhören.
In unserem Aufgebot Spielerinnen aus Schlema, aus Potsdam, Jena, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Berlin und dazu vier Rostockerinnen. Hier war eine von ihnen in Aktion, Katrin Prüß nämlich. Dana Krumbiegel von Bismut Karl-Marx-Stadt mit einem schönen Sololauf nach 20 Minuten. Aber Endstation bei Marie Blaschkova.
Wir sind jetzt in diesem Spiel, das Spiel läuft. Allerdings ist Heike Baas, unsere Protagonistin, ist nicht dabei. Die sitzt auf der Ersatzbank.
Was?
Ja, die Trainer haben entschieden, hey, Heike, voll geholt, dass du dabei bist, aber du bist eigentlich noch nicht fit. Du hast ja gerade erst ein Kind bekommen.
Tragik.
Ja, tatsächlich. Also es ist so, sie soll dann so eine Art Joker sein. Also wenn sozusagen alle Stricke reißen, dann wird sie eingewechselt. Aber ja, also irgendwie auch einfach total mies irgendwie in dem Moment.
Für mich war das mal was ganz Neues gewesen. Ich saß noch nie auf der Ersatzbank. Ja, muss ich ganz
sagen. Du hast niemals auf der Ersatzbank
gesessen. Nee, das war für mich mal was ganz Neues. Und ich meine, dass man da nicht zufrieden ist, ist ja schon ganz klar. Aber man muss sich ja eingestehen, dass man eigentlich noch gar nicht so weit ist.
Also in der ersten Halbzeit warst du eigentlich ein bisschen genervt.
Weil ich, natürlich ist man genervt. Ne? Ich mein, also für mich war das eine neue Erfahrung, und aber auch eine komische Erfahrung.
Kannst du dich an das Spiel noch erinnern? Also dann habt ihr ja in der ersten Halbzeit 1-0 zurückgelegen. Hattet ihr dann noch eine Chance oder hattest du das Gefühl, oh, jetzt ist es vorbei?
Also nicht. Also ich hab so richtig an das Spiel kann ich mich nimmer so. Also ich.
Kannst du dich überhaupt noch an so Szenen aus diesem Spiel erinnern? Nee. Hast du noch so Bilder vor Augen?
Nee. Nee. Nicht mehr sehr viel. Also wie gesagt, also wenn wir Riesenchancen gehabt hätten, dann würde ich mich garantiert dran erinnern, aber haben wir garantiert nicht gehabt.
Klingt nach Verdrängung.
Ja, nach Verdrängung. Oder es war einfach ein, was Sportjournalisten gerne einen müden Kick nennen. Kann ja auch sein. Oh mein Gott, arme Heike. Also meinst du, sie erinnert sich wirklich nicht?
Also ehrlich gesagt konnte sich wirklich niemand, also wollte sich vielleicht niemand so richtig an dieses Spiel erinnern. Also selbst Bernd Schröder, der Trainer, der hat eine Autobiografie geschrieben, hat einfach nicht über das Spiel gesprochen, hat es einfach ignoriert. Also ich würde auch, glaube ich, sagen Verdrängung, weil man muss sagen, die deutschen Frauen hatten einfach keine Chance gegen die Tschechinnen, also die Tschechoslowaken, Entschuldigung, die waren Profis, die deutschen Frauen, sozusagen zum ersten Mal als Team zusammengespielt. Die haben ein Tor nach dem nächsten kassiert und selbst als Heike Baas tatsächlich dann doch noch eingewechselt wurde, in der zweiten Halbzeit hat sie da halt auch nichts mehr drehen können. So, die haben 3-0 verloren und das war's dann. Die historische Chance konnten sie nicht nutzen.
Ja gut. Ja.
Also,
ja,
gut. Deutschland hat schon mal höher verloren.
Ich wollte
das stimmt. Also. Ja. Genau, aber 3-0 ist halt auch, also 0 ist natürlich auch immer ein Zeichen dafür, dass man es nicht geschafft hat, irgendwie einen Ball ins Tor zu bringen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich sehr frustrierend.
Wie geht's denn dann jetzt für Heike weiter?
Also, genau, Heike Baas ist dann vom Spiel eigentlich direkt in den Zug gestiegen, zurück nach Sachsen gefahren. Die haben nicht mehr irgendwie gefeiert, nicht mehr zusammengesessen. Und für sie war es dann so, okay, in dem Moment kehrte mit einem Schlag nämlich die Realität zurück. Also, wir erinnern uns, Wiedervereinigung hieß vor allen Dingen auch für viele Leute, die Betriebe werden geschlossen, Leute werden entlassen, alles wird anders, der Staat ist verschwunden oder verschwindet. Und Heike Baas war damals Anfang 20, hat eine Tochter und um sie herum, also aus dem Erzgebirge, da sind wirklich die Menschen alle abgehauen, haben Jobs gesucht, Arbeit gesucht und die hatte eigentlich gar nicht groß die Chance, das noch zu reflektieren, was da passierte in dem Spiel. Die musste das sofort abhaken und sich neu sortieren. Für die ging es dann tatsächlich einfach um die existenzielle Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter?
Was jetzt? Wie geht's mit Heike weiter? Und wie hat sie die Zeit der Wiedervereinigung erlebt, Paul?
Ja, genau. Also 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, Erzgebirge. Für Heike Baas hat sich die Wiedervereinigung nicht wie eine Vereinigung angefühlt, sondern erstmal wie ein sehr, sehr heftiger Umbruch, wo alles umgeschmissen wurde, was irgendwie vorher an Wert hatte. Das hat ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt.
Ja, ich meine, es war halt keine einfache Zeit. Ne? Ich meine, in dem Betrieb, wo man immer gearbeitet hat, da ist auch pleite gegangen. Die ganzen großen Betriebe bei uns, die haben auf einmal nicht mehr existiert. Ne? Man musste sich neu orientieren, wie viele andere auch. Es war halt nicht einfach.
Hast du in der Zeit besonders viel oder besonders wenig Fußball gespielt?
So viel wie ich konnte, habe ich Fußball gespielt. Ich habe dann erst aufgehört, wo halt die Verletzungen so stark waren, dass ich nicht mehr spielen konnte.
Und hast du das Gefühl, dass der Fußball dir in der Zeit vielleicht auch geholfen hat?
Ja, natürlich. Ich meine, die Kinder waren immer mit gewesen. Man war ja immer zusammen. Man hat zusammen Fußball gespielt und du hast eine Ablenkung gehabt, ne? Du warst jedes Wochenende mal unterwegs gewesen und nee, es war ganz in Ordnung.
Kann ich da mal fragen, hat sie noch Kontakte zu den anderen Nationalmannschaftskolleginnen gepflegt? Weil eigentlich muss es ja fast was Zusammenschweißendes auch sein, weil für die war der wahrscheinlich Fußball genauso wichtig.
Ja, erstaunlicherweise nicht. Also zu einigen sozusagen, die auch aus der Region kamen, aber die kannte sie dann über ihre Mannschaft. Aber zu den anderen, aus den anderen Mannschaften überhaupt nicht. Also die haben... Tatsächlich ist es komplett auseinandergeflogen danach. Also das war ja wirklich so eine Zeit, wo einfach alles auseinandergeflogen ist und eben auch diese Mannschaft dann super schnell abgehakt wurde und einfach keine Bedeutung mehr hatte, weil sich auch niemand dafür interessierte. Und und weil es eben so viele andere Probleme sozusagen in dem Moment gab für die meisten dieser Frauen. Und Fußball war auf jeden Fall so eine Art Anker für die, also für die Heike Baas jetzt. Und für die hat sich natürlich genauso die Frage gestellt, bleiben oder gehen, und die hat sich fürs Bleiben entschieden, obwohl sie sofort irgendwie arbeitslos geworden ist und obwohl sie sich erstmal irgendwie durchschlagen musste. Und was ich gerade schon meinte, ist, diese Nationalmannschaft, die hat halt niemanden in Westdeutschland interessiert und somit auch in Ostdeutschland nicht mehr. Das war ja so ein Ding sozusagen, dass die Aufmerksamkeit dann ganz schnell eine westdeutsche Aufmerksamkeit und westdeutsche Öffentlichkeit wurde, und das Spiel ist einfach komplett verschwunden. Es war einfach, als hätte es nie gegeben. Und für Heike Baas war das eine richtige Zurückweisung, die nagt bis heute an ihr.
Klar war es alles ein bisschen komisch gewesen. Ich meine, die haben damals auch gewusst, wir haben eine DDR-Nationalmannschaft gehabt und wir haben auch gute Spieler gehabt. Da hat man halt gemerkt, dass dieser Unterschied DDR-BRD halt dann gerade zu dem Zeitpunkt sehr groß war, wo dieser ganze Zusammenschluss überhaupt nicht stattgefunden hatte, wo das eigentlich auch diesen BRD-Nationalmannschaften eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, würde ich mal sagen, ob es da irgendwie gute Spieler gab oder nicht.
Glaubst du, dass die auf eine Anweise herablassend waren?
Also ja, gehe ich mal ganz stark davon aus.
Hast du das Gefühl, das war so eine Art geschlossener Verein?
Naja, ich denke, das sind sie auch heute noch, oder?
Ja, ist ja auch ein bisschen so. Aber was ich die ganze Zeit denke, ist, dass Heike eigentlich eine ist, die da auch völlig zufrieden war. Also auch jemand, der die DDR eigentlich mochte und der so sein Schicksal und seinen Lebensweg als das angenommen hat, was er ist. Und da, also vielleicht ja eine von denen, die das dann am härtesten traf, als alles auseinanderflog. Sie war ja nicht euphorisch, jetzt, dass die Mauer gefallen ist.
Nee, total. Ich glaube auch, dass für sie war das... Also sie hatte, glaube ich, einfach gerne so weitergemacht und hatte auch das Gefühl, Nationalmannschaft, so auch mit dem Fußball, da passiert was.
Jetzt los.
Naja, ja, irgendwie schon. Also für sie war das, sie war absolut, also in meiner Erinnerung war sie auf jeden Fall keine Person, ist sie keine Person, die jetzt gesagt hat, hey, super, endlich Wiedervereinigung, jetzt stehen uns irgendwie alle Türen offen oder so. Also für sie war das eher ein harter Einschnitt in ihr Leben. Also da kommt dann die Wende und der Sport, für den sie sozusagen immer gelebt hat, der kann sozusagen für sie keine Rolle mehr spielen. Weil also sie muss ja arbeiten, sie muss irgendwie, auch wenn das jetzt groß klingt, aber sie muss ja irgendwie ums Überleben kämpfen, sich neue Positionen irgendwie finden. Und für sie ist das ein bisschen so gewesen, als wäre der erste Teil ihres Lebens einfach abgesägt worden.
Wir saßen ja nicht nur zu Hause, ich meine, wir mussten ja nebenbei auch arbeiten, ne? Deswegen musst du ja dann irgendwann mal an deine Zukunft denken. Du kannst ja nicht immer sagen, hier, pass auf, hier, Fußball. Irgendwann ist halt einfach mal so, dass du sagen musst, der Fußball ist halt nur noch im Hintergrund und alles andere schiebst du vorne ran. Und so war es dann damals auch gewesen.
Ja, ich fand das schon hart, weil so für sie war das für Fußball ja immer irgendwie das Wichtige im Leben und plötzlich darf das keine Rolle mehr spielen. Und tatsächlich hat sie dann sich irgendwie verletzt und dann aufgehört, Fußball zu spielen. Und als ich da irgendwie saß bei ihr in einem Gespräch, dachte ich dann, okay, das ist jetzt dann wohl das Ende der Geschichte. Und ich fand es ganz schön bitter. Vor allen Dingen, dass aus dieser Nationalmannschaft, die irgendwie doch so viel Aufbruch auch war und so viel Bedeutung hat für so viele Frauen, dass da irgendwie nichts Positives draus entstanden sein soll, dass es einfach so verpufft ist. Wir saßen uns da auf dem Sofa gegenüber und sie war irgendwie echt eine erschöpfte Frau. Sie hat die ganze Nacht gearbeitet, sie war einfach irgendwie kaputt und hat irgendwie über dieses Spiel eben auch so gesprochen, mit einer Erschöpfung, einer Resignation. Sie hatte einfach keine Chance, sozusagen die Geschichte war größer als sie, sie hat einfach gar keine Chance gehabt, sich da irgendwie gegen zu wehren, so die Niederlage irgendwie abzuwenden. In dem Moment habe ich dann gedacht, okay, das ist das Ende der Geschichte, aber so ist das Leben manchmal, es ist ein hartes Ende. Manchmal kann man halt eben nicht gewinnen, so, da ist der Gegner zu stark und man muss sich irgendwie einfach mit der Niederlage abfinden.
Ja, und war das denn jetzt schon das Ende?
War es nicht. Die Geschichte hat eine Wendung genommen, mit der habe ich nicht gerechnet. Kurz bevor ich aufbrechen will, zurück nach Berlin fahren will, klingelt es an der Tür und Heike Bars Tochter Monique kommt zu Besuch. Also diese Tochter, die damals sozusagen geboren worden ist, 89, und hat sich zu uns gesetzt und die hat das Ende der Geschichte dann nochmal in ein anderes Licht gerückt.
Ja, haben sie alles geebnet, sag ich mal, hier in der Region, ne? Also, das muss man einfach so sagen. Hätte es die nicht gegeben damals, wäre der Frauenfußball hier auch jetzt wahrscheinlich noch nicht so, wo er jetzt ist.
Nee, ja. Also das war eigentlich hier nie
seltsam oder ungewöhnlich. Gut, vielleicht habe ich das auch anders gesehen, weil ich mit euch aufgewachsen bin.
Das kann sein.
Und die haben ja schon alle irgendwie was dargestellt damals, ne? Also da hat man sich, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass man sich als Frau irgendwie unterordnen muss und so, weil die schon alles starke Persönlichkeiten waren und haben...
Wie meinst du jetzt?
Na, das war schon irgendwie beeindruckend. Also für mich war das damals... Ich habe gerade meine Mutti eigentlich immer als Vorbild gesehen und ich war immer ganz stolz und... Ne? Und... Ja, es war für mich, habe ich immer gedacht, dann würdest du auch mal werden, ne, so. Die haben halt was dargestellt, ne, und es muss, die mussten nicht kuschen und da konnte sich mancher Mann halt verstecken eigentlich, wenn man die so gesehen hat, ne.
Die stolzen, schönen, starken, coolen Frauen der Fußball-Nationalmannschaft, der Frauen der DDR. Was sehr schön zu hören, finde ich.
Ja, genau, also das war nämlich... sozusagen, was danach noch kam, was Heike Bars mir irgendwie nicht erzählt hatte, war, dass sie hatte noch als Trainerin weitergearbeitet und hat zum Beispiel auch ihre Tochter trainiert. Und in Aue, das hat mir die Tochter dann erzählt, ist das Team der DDR-Frauen der Nationalmannschaft bis heute bekannt. Letztes Jahr hat der damalige Trainer von Bad Schlema, Dietmar Mennel, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und da kamen dann eben auch sozusagen die ehemaligen Spielerinnen, die alle nicht mehr da gelebt haben, wieder angefahren und waren dann zusammen im Stadion, haben sich gemeinsam Fotos angeguckt, haben sich gemeinsam erinnert. Da war sozusagen das, was ich irgendwie vorher nicht gesehen habe, war dann doch da, nämlich irgendwie so eine Art von Erinnerung, von Gemeinschaft. Bei mir blieb dann nach der Recherche das Gefühl, dass von Anfang bis Ende eigentlich immer alles gegen Heike Barstein. So am Anfang, sie durfte nicht Fußball spielen, darf sie doch spielen, dann geht der Start vorbei, dann bricht alles um, sie kann kein Fußball mehr spielen. Und irgendwie hat sie dann doch ihre Chance genutzt und hat diese große Niederlage auf ihre Art abgewendet. Und ich hatte das Gefühl, das hat auch Monique so gesagt. Also Heike Baas ist nicht als Verliererin vom Platz gegangen. Im Gegenteil. Und ich würde zum Schluss gern noch einen letzten Ton abspielen. Der hat mich persönlich sehr bewegt. Und ich habe sie nämlich dann gefragt, warum war dir das Spiel eigentlich so wichtig?
Weil es halt als einzige Länderspiel war, sagen wir mal so. Und weil du halt da einfach mit dabei warst. Ich meine, das ist halt Geschichte, was zur DDR mit dazugehört. Und da haben wir ja selber, ich habe ja mit dazugehört. Und deswegen war mir das so wichtig, das mal so ein bisschen in den Bilderraum Nein zu tun. Und so gehe ich abends ins Bett, sehe mich und kann sagen, ach super, jetzt kannst du einschlafen.
Du hast was geschafft. Ja.
Das ist wirklich berührend.
Fand ich auch.
Der Arne fängt auch gleich an zu weinen.
Ja, ich finde es wirklich ein schönes Beispiel wieder, wie man über eine positive Einstellung, dass sie sich jeden Abend jetzt daran erinnert, auf dieses Bild guckt und mit einem positiven Gefühl ins Bett geht, weil sie glaubt, an was beteiligt zu gewesen zu sein, was geleistet zu haben.
Ja,
und
sie weiß das.
Und ihre eigene Geschichte damit ja auch irgendwie jeden Abend wieder schreibt. So.
Gute Einstellung ist alles, sage ich jetzt einfach mal so. Paul, dann ja, vielen Dank, dass du uns diese wunderschöne und berührende Geschichte von Heike mitgebracht hast. Vielen Dank.
Ja, danke fürs Zuhören.
Mein Lieblingsgast heute bei Plus1 ist immer noch da, hat Geduld.
Nicht weggelaufen.
Nee, ist nicht weggelaufen. Hat Geduld und Zeit mitgebracht. Wir haben ja dich, Anne, eigentlich schon ganz okay kennengelernt. So, ne, wir haben verschiedene Aspekte, wir haben geguckt, was du arbeitest, wir haben geguckt, wie du aufgewachsen bist. Was wir noch nicht vertieft haben, ist deine Rolle als Spross einer Gynäkologendynastie. Dein Großvater war schon Gynäkologe, er ist der Verfasser eines der ersten Aufklärungsbücher, das schon in den 40ern rauskam. Dann immer wieder, also das Buch, das du mir geborgt hast, ist die 13. Auflage von 1960, Liebe ohne Maske von Dr. Med. H.J. Hoffmann, das ist dein Großvater. Also man kann schon sagen, dass dein Großvater eigentlich den Deutschen geholfen hat, ihre Sexualität besser zu verstehen. Es ist ein Aufklärungsbuch.
Wenn zu groß ist, ja. Es hat... es ist ein Aufklärungsbuch. Es ist halt eben, er hat es mir damals so erzählt, dass er nach, also Stunde Null, sehr, sehr viele Zuschriften gekriegt hat, vor allen Dingen von Mädchen und Jungen, die, weil er irgendwie anscheinend ein bisschen, also bekannter war irgendwie als Gynäkologe, die ihm Sachen gefragt haben. Und dann hat er sich überlegt, okay, daraus mache ich einfach mal ein Buch und beantworte diese Fragen alle in einem Buch. Also ich glaube, in Westdeutschland ist es kaum bekannt. Jetzt kommen wir wieder auf Ostdeutschland zu sprechen. Anscheinend. Eine ehemalige Lehrerin von mir, die war Ostdeutsche, und die hatte mir erzählt, dass dieses Buch quasi in jedem Haushalt zu finden war in Ostdeutschland, weil es dort viel gelesen wurde. Aber ich glaube, du hast mehr drin gelesen als ich, habe ich das Gefühl, wenn ich das Buch so angucke.
Ich habe jetzt da mal ein bisschen reingeguckt. Genau, es ist ganz interessant. Also dein Großvater schreibt auch über Liebe tatsächlich. Das steht natürlich eng im Zusammenhang mit Sex, also, aber er vermengt das richtig. Aber es ist natürlich auch, es sind schon auch alte Ansichten. Also zum Beispiel, so dass Frauen sich selber befriedigen. Da ist dein Großvater nicht ganz und gar d'accord. Da heißt es dann ungefähr: Diese Art von Frauen erleben die Erfüllung ihres Triebverlangens an sich selbst. Nackt oder bekleidet, mit Schmuck geziert oder geschminkt stehen sie vor dem Spiegel. Und der Spiegel des Schneewittchenmärchens gibt ihnen auf die Frage, wer die Schönste im Lande sei, eine trügerische Antwort: Du bist die Schönste. Für sie gibt es keinen Sexualpartner mehr. Das eigene Ich hat eine völlige Triebverschiebung vollzogen und die Selbstbewunderung ist zu einer Art Fetisch geworden. Ja gut, aber das ist ja nun wirklich auch schon ein Weilchen her. Es ist schon auf eine Art auch empfehlenswert, das Buch. Und dein Vater ist ebenfalls diesen Weg gegangen. Er ist auch Frauenheilkundler. Mhm. Wie schwierig ist das denn gewesen, dass du gesagt hast, du willst es nicht machen? Also
ach, ich habe ganz lange gesagt, ja, ich werde Arzt, bis ich irgendwann mal erkannt habe, ach, das ist Quatsch. Also jetzt hat zum Glück meine Schwester gemacht.
Ja,
nein.
Und ist deine Schwester auch Gynäkologin?
Nee. Lustigerweise nicht, also nee.
Gibt es vielleicht, also wenn Vater und Großvater schon diesen Weg gegangen sind, gibt es eine besondere Sensibilität gegenüber Frauen bei euch in der Familie?
Nee, ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja das Lustige. Viele, wenn sie hören, was meine Eltern machen, sprechen mich immer auf meinen Vater an. Und ich denke immer, meine Mutter war Softwareingenieurin bei Siemens, also einer der ersten Informatikerinnen in Deutschland. Das hat mich viel mehr geprägt und auch das Frauenbild von mir viel mehr geprägt als mein Vater. Ich glaube, den Mehrwert, den ich daraus gezogen habe, ist, dass meine Freundinnen oft die Pille umsonst gekriegt haben, weil mein Vater sie sozusagen mitnehmen konnten. Aber für mich war das eine relativ normale Sache. Ich habe es sogar manchmal, ehrlich gesagt, fast eher gehasst, dahingehend, dass also einen Arzt auch als Vater zu haben, weil man selber dann sehr schnell, also es mir wirklich passiert, dass wenn ich mir meinen Kopf angehaut hatte, eine Platzwunde hatte oder ich hatte mal einen Schnitt im Fuß, dann hat mein Vater mich einfach ohne Narkose so genäht vor Ort, weil er es einfach gemacht hat, sozusagen. Das ist dann aber das Arztkind-Dasein. Ich glaube, das haben viele Ärztekinder wahrscheinlich dieses.
Und Ärztekinder empfinden keinen Schmerz, oder wie darf ich das verstehen?
Nein, aber ach, da, keine Ahnung, da ist dann eben die Nadel sehr schnell bei der Hand.
Was hat es denn für Nachteile, wenn der eigene Vater ein beliebter und kompetenter Frauenheilkundler ist?
Ja, ich hatte diese etwas unangenehme Situation, ich glaube für alle Beteiligten eine eher unangenehme Situation, dass ich mit einer neuen Freundin von mir nach Hause kam und natürlich sie vorstellen wollte. Und dann erkannten sich mein Vater und meine neue Freundin, weil sie sich in einem anderen Kontext, nämlich in einem Untersuchungskontext schon mal gesehen hatten.
Aber du warst hinterher noch in der Lage, irgendwie dieser Frau beizuwohnen, ohne an deinen Vater zu denken, ja?
Ja, nein, das geil. Zum Glück konnte ich das trennen.
Okay. Jetzt hast du mir erzählt, diese besagte Freundin war nicht die Einzige. Es war faktisch dein ganzer Jahrgang an der Uni. Mhm. Vielleicht nicht alle, aber waren alle bei deinem Vater in Behandlung. Hat dich das zu so einer Art Kuriosum gemacht?
Nein.
Geh also mal, zum Glück, läuft da.
Zum Glück wussten das am Ende auch nicht so viele.
Ich finde das tatsächlich eine sehr schöne Geschichte.
Aber vielleicht ist deswegen, ich habe ja bei der Hochzeit meinen Namen geändert und den meiner Frau angenommen, vielleicht aus dem Grund, nein, nicht wirklich. Aber.
Also jetzt Hoffmann ist ja jetzt auch kein, also ist schon ein Name, den auch noch mehr Leute haben, außer dein Vater und dein Großvater. Liebe ohne Maske, das wollte ich nochmal dazu sagen, falls jemand von Ihnen Interesse hat, dieses Buch ist auch relativ günstig. Wir haben gestern gesagt, ne, 7-8 Euro kriegt man das gebraucht. Das lohnt. Einerseits erfährt man vielleicht wirklich noch was über den Körper, andererseits selbstverständlich über die Zeit. Ja, Anne, wir sind am Ende von Plus Eins angekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich habe, ach Gott, wir haben ja über so viele Dinge geredet. Ne? Also was ich jetzt aber mitnehme aus tatsächlich der ganzen Sendung, auch aus der Geschichte, die wir über die Heike Baas gehört haben, die Einstellung zu einer Sache kann das Ergebnis durchaus beeinflussen. Hm. Ja?
Und wenn, stark esoterisch wahrscheinlich am Ende, aber genauso.
Ja, und wenn diese Einstellung stimmt, wenn das eine positive, eine optimistische, eine von mir aus lebensbejahende Einstellung ist, dann kann man, ob man jetzt beim Amt anruft und eine Frist verlängern möchte oder ob man Fußballerin ist und einfach nur das möchte, man kann mit seiner Einstellung was verändern. Das nehme ich einfach mal mit aus der heutigen Sendung. Das war sehr schön. Ja. Danke,
Dank
dass du
dir.
Da warst. Komm einfach bei Gelegenheit wieder. Ich habe das Gefühl, es gibt noch sehr viel zu erzählen.
Oh, sehr, sehr gerne.
Dann sage ich mal auf Wiedersehen an alle da draußen. Mein Name ist Caro Corneli gewesen. Tschüss. Da weiß ich jetzt gar nicht noch mehr so viel. Ich verlaufe mich. Und weg bin ich. Ich mache jetzt hier einfach zu.